uns danach Roland Hirschler halten wird, lese ich Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Hebräer 1, Vers 1 bis 8. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, wie in Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum in 2. Samuel 7, Vers 14, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er in Psalm 97, und das sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, sagt er in Psalm 45, Vers 7 bis 8, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Bis soweit.
Wir sehen gelesen diese ganz wunderbare, herrliche Realität. Jesus Christus, Gottes Sohn, er, der am Kreuz starb, ist auf dem Thron. Er wird angebetet. Er ist Gott, der Allmächtige. Und das ist unser Heil. Das ist unsere Rettung für uns Menschen. In Jesaja 33, Vers 17, ab Vers 17, heißt es dort auch, schon im Voraus auf das Kommen dieses allmächtigen Retters, Jesus Christus, König aller Könige. Deine Augen, heißt es hier, werden, Jesaja 33, 17, deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen. Du wirst das Land erweitert sehen. Dein Herz wird an die Schreckenszeit zurückdenken. Wo ist nun der, den Tribut zählte? Wo der das Gold abwog, wo der die Türme zählte, da wirst du das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk mit der dunklen Rede, die man nicht verstehen kann, mit der stammelnden Sprache ohne Sinn. Schaue, Zion, an, die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen als eine sichere Wohnstätte, als ein Zelt, das nicht mehr wandert, dessen Pflöcke nie mehr herausgezogen werden und von dessen Seilen keines je losgerissen wird. Denn dort wird der Herr in seiner Majestät bei uns sein, an einem Ort der Flüsse, der breiten Ströme. Gegen ihn wird keine Ruderflotte kommen und kein mächtiges Schiff sich herüberwagen. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König. Er wird uns retten. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Sie werden ihn schauen. Und es wird uns gesagt hier, der Herr ist König und er wird uns retten. Einleitend möchte ich daran erinnern, was war damals zur Zeit Jesajas die Not Jerusalems. Jesaja heißt ja, der Herr rettet, Jesaja. Und durch diesen Propheten offenbart Gott ganz besonders seine Heilsabsichten für die Menschheit, für die ganze Menschheit, für Israel, aber über Israel für die ganze Menschheit. Und Israel lebte erst damals in einem Bruderkonflikt. zwischen Nordreich und Königreich Juda. Dann fiel dieses Nordreich unter die Herrschaft Assyriens und das Königreich Juda im Süden selbst wurde sehr, sehr bedroht. Und trotz geistlicher Erweckung damals zur Zeit des König Hiskia und trotz Aufschub, den Gott dann auch gab, kommt das Gericht auch für Juda immer näher. Und Gottes warnende Stimme lässt verkünden, wie seine Zucht am Volk Israel vollstreckt wird. Gott lässt durch die Feinde Israels dann erst alles zusammenbrechen. Erst wird dann alles zunichte, bevor er dann selbst in der Zucht der Demütigung seine Herrschaft bekunden wird. Rettung, herrlicher Wiederaufbau wird Gott bewirken. Aber es wird zuerst alles zusammenbrechen. Und in Jesaja 30 wird uns schon gesagt, Vers 18, ich zitiere Jesaja 30, Vers 18, darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Hoch erhaben, König, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, König, Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren, heißt es hier in Jesaja 30, Vers 18. Gott ruft auf zum Vertrauen auf ihn, zur Umkehr. Und er ruft auf zur Glaubensruhe, weil er sein Handeln einsetzt. Er handelt und sagt, kommt doch in die Ruhe. Er handelt, er greift ein. Aber der Mensch, was antwortet er? Auch im Buch Jesaja lesen wir es, gerade im Kapitel 30, der Mensch antwortet und sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahinfliegen. Wir wollen schnell davonreiten, sagt der Mensch zu Gott. Gott sprach zuerst durch Zucht im Gericht, weil das Volk entschieden eigene Wege rennen wollte. Kann wirklich das sagen, rennen wollte. Und darum spricht Gott, darum werdet ihr dahin fliehen. Darum werden eure Verfolger noch schneller sein, heißt es in Jesaja 30, Vers 16. Wenn der Mensch meint, er könnte der Zucht Gottes ausweichen und sich selbst Hilfe verschaffen, dann sagt Gott zu ihm, ich zitiere auch wieder Jesaja 31, immer in diesen Kapiteln 30, Jesaja 31, Vers 1, wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Wehe denen. Gottes Herrschaft ist heilig. Wir lesen im Jesaja Kapitel 6 schon dreimal heilig. Heilig, heilig, heilig. So ist der Herr der Heerscharen, Jesaja 6, Vers 3. In seiner Gegenwart bekennt sogar der Prophet Jesaja, wehe mir. Wehe mir, sagt Jesaja, ich vergehe. Heilig, heilig, heilig ist Gott. Und er sagt, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen, sagt er in Jesaja 6, Vers 5. In dieser Tatsache, dass er vor Gottes heiliger Autorität nicht bestehen kann, wird jetzt Jesaja Gottes Rettung und Heiligung zum Dienst erst erfahren. Wie wunderbar! Gott selbst hat alle königliche Autorität und nimmt alle Schuld des Jesaja weg, weil er die Sünde als gesühnt für Jesaja betrachtet. Deine Sünde ist gesühnt, spricht Gott in Jesaja 6, Vers 7. Gott, König und Retter. Er beruft Jesaja und befähigt ihn zum Prophetendienst. Dieser Mann, der eben sagte, wehe mir, ich vergehe. Der ewige heilige Gott ist allmächtiger Herrscher. Sein rettendes und heiligendes Wirken galt für Jesaja, aber auch für das Volk, für das ganze Volk. Dies verkündigt Jesaja: Gott, der Herr, wird den Schmutz der Tochter Zions abwaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinwegtun durch den Geist. Und das ist so schön, was hier steht. Wie tut er es? Durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung. Jesaja 4, Vers 4. Gott wird die Blutschuld hinwegtun aus der Mitte des Volks durch den Geist des Gerichts und durch den Geist der Vertilgung. Der Geist des Gerichts und der Geist der Vertilgung von Sünde und Schuld. Er wird kommen im Fleisch, Mensch wird er, in Menschengestalt wird er kommen, diesen vollkommenen, heiligen König und Retter kündigt Jesaja an und er sagt, Jesaja 32, Vers 1, siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen. Und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort, eine Zuflucht. Er kommt zu richten und zu tilgen die Sündenschuld. Es war eine lange Einleitung. Aber wir wollen jetzt erstmal hinschauen. Wir sind es ja gar nicht mehr so gewohnt, Monarchie, Königtum heute. Wir haben es mit Demokratie zu tun, wir haben es mit, ja, mit dem Sagen des Volks zu tun. Und hier ist die Rede vom König, der gebietet, der herrscht. Königtum und Königreich. In den heutigen nationalen Regelungen der Länder ist das politische Regime der Monarchie, des Königtums, nicht mehr so oft ausgeübt. Wie in früheren Zeiten und Kulturen das so war, regierende Obrigkeit und Autorität wird meistens demokratisch, wie schon gesagt, eingesetzt und durchgeführt. Doch allein in Europa gibt es heute immer noch einige Königreiche. Gibt es noch. Aber diese Monarchien sind nicht absolute Ausübung der königlichen Autorität. Nein, nicht so. Der König oder die Königin hat keine absolute oder allein bestimmende Autorität. Auch nicht in der Erbmonarchie, wo es von Vater zu Kind oder zur Mutter zu Tochter übertragen wird, nicht wahr? Auch nicht in der Erbmonarchie. Die königliche Regierung heute wird ausgeübt, entweder mit einem Parlament, zum Beispiel Dänemark, Luxemburg, Schweden, Spanien, das Vereinigtes Königreich, Großbritannien, also mit einem Parlament ausgeübt, oder dann königliche Autorität wird ausgeübt durch eine oder mit einer Konstitution, nennt man das, eine Eingrenzung und Verteilung der Autorität durch Gesetzgebungen. Zum Beispiel, solche Konstitutionen gibt es im Königreich Norwegen, Monaco, Liechtenstein und auch Belgien. In Europa wird allein die Vatikanstadt durch eine absolute, aber auch Wahlmonarchie bestimmt, der Papst. Das ist so in der Vatikanstadt. Interessant von der Geschichte her ist eben diese Revolutionszeit in Frankreich. Bekanntlich hat ja die Französische Revolution ab 1789 die absolute Monarchie abgeschafft. Und das Wort Diktatur brandmarkte dann die autoritäre Ausübung von Macht. Die Diktatur ist eine Herrschaftsform, die sich durch eine einzelne regierende Person, den Diktator, oder eine regierende Gruppe, Partei, auszeichnet. Zum Beispiel Militärjunta oder Diktatorsfamilien. In ihrer Autorität regiert das Diktat von ihnen aus allein, bestimmend. Und so kam es dann auch, dass regierende Gruppen eben auch zum Diktator wurden, Parteien. Mit weitreichender bis zu unbeschränkter politischer Macht gekennzeichnet, indem die Herrschaft aufgezwungen wird, dann Diktatur aufgezwungen, Widerstand wird dann niedergeschlagen. Zur Zeit der Revolution in Frankreich gab es einen Mann, der hieß Maximilien Robespierre. Vielleicht wissen einige, die von der Geschichte her kennen, diesen Namen schon. Maximilien Robespierre war vor 1794 war er die führende Figur in der Zeit der Französischen Revolution. Kurz vor seiner Hinrichtung, er wurde hingerichtet, stellte Maximilien de Robespierre entrüstet fest. Was? Ich zitiere ihn. Er sagte damals, enttäuscht, dieses Wort Diktatur hat magische Wirkungen. Es lässt die Freiheit welken. Es zieht die Regierung in den Schmutz. Es zerstört die Republik. Es entwertet alle revolutionären Einrichtungen, die nun als das Werk eines einzigen Mannes dargestellt werden. Es lässt die nationale Justiz verhasst erscheinen. Es lenkt all den Hass und alle Dolche des Fanatismus und der Aristokratie auf einen Punkt, Diktatur. Über einen weiteren Mann, der dann etwas später aufgetreten ist, der heißt Louis-Auguste Blanqui. Er war 35 Jahre, merkt es, 35 Jahre eingesperrt über seine Lebenszeit. 35 Jahre eingesperrt wegen politischen Beweggründen, revolutionärer Ideologie und revolutionärer Aktionen. Louis-Auguste Blanqui. Ab 1880 verbreitete sich das Revolutionsbegehren gegen eingesetzte Obrigkeit mit dem bekannten Motto von Louis-Auguste Blanqui, weder Gott noch Herr. Und dies bestimmt bis heute in verschiedenen Parteien und Bewegungen das Denken und Benehmen derer, die sich dazu stellen. Weder Gott noch Herr. Unterschwellig werden Regierung, Autorität, Ordnung, Gesetz, Gehorsam als Freiheitseinschränkung betrachtet, verstanden. Aber ich habe mir die Frage gestellt, ist das etwas Neues unter der Sonne? Oh nein. Gott sagte damals zu den Propheten Jesaja, wir kommen zurück zu Jesaja. Gott sagte ihm zu Jesaja, geh du nun hin und schreibe ihnen das, was? Schreibe es ihnen auf eine Tafel und verzeichne es in ein Buch. Und es soll bleiben für einen zukünftigen Tag für immer bis in Ewigkeit, nämlich, Doppelpunkt, es ist ein widerspenstiges Volk. Lügenhafte Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Jesaja 30, Vers 8. Zur Zeit Samuels, in 1. Samuel 8, kamen schon die Ältesten vom Volk Israel zu ihm, zu Samuel, mit einem Verlangen. Ihr wisst es. Was sagten sie zu Samuel? Setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise der Heidenvölker wie die anderen. Und dieses Wort aber missfiel Samuel, heißt es. Und Samuel betete zu dem Herrn, heißt es auch wieder. Und da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volks. War schon Demokratie, nicht wahr? Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Höre nun auf ihre Stimme. Doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über ihnen, über sie herrschen wird. 1. Samuel 8, Vers 5 und folgende. Gottes souveräne Autorität oder Obrigkeit setzt in der Welt Obrigkeiten eben ein und ab, heißt es. Der Prophet Daniel stellt das fest. Und diese Obrigkeit trägt vor ihm große Verantwortung. Bis ins Neue Testament lesen wir, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Sie ist Herrschaft von Gott eingesetzt, wie es auch sein mag. Außer sie verlangt von uns, dass wir Gott absagen. Da können wir nicht mehr gehorsam sein. Aber sonst untertan dem König. In Israel sollten eigentlich König und Prophet gemeinsam wirken und auf Gott hören. König und Prophet. Weil aber Gottes Herrschaft verworfen wurde, weil man nicht mehr auf sein Reden, auf Gottes Reden hören wollte, kam schließlich die Feindesherrschaft über das Volk. Und so setzte Gott Züchtigung ein. Im geistlichen, sehr bestimmenden Bereich gibt es zwei Obrigkeiten. Im geistlichen Bereich. Zwei Obrigkeiten. Die erste, Gottes Herrschaft. Souverän und ewig. Triumphierend Schöpfer auf dem Thron. Herrschaften, Gewalten im Himmel und auf Erden, sichtbare und unsichtbare, er herrscht darüber. Er, Gott, Gottes Herrschaft, er herrscht über alles. Auch über Herrschaften und Gewalten im Himmel und auf Erden, sichtbare und unsichtbare. Kolosser 1, 16 steht das. Und dann diese andere Autorität, Satan, der Fürst dieser Welt, so wird er genannt in Johannes 16, Vers 11. Geistliche Mächte der Bosheit, heißt es. Weltbeherrscher der Finsternis, Epheser 6, Vers 12. Herrschaften und Gewalten, Kolosser 2, 15. Aber, noch einmal, besiegt, Lob und Dank, besiegt durch Gottes Sohn, Jesus Christus. Gottes Herrschaft, er steht über Herrschaften und Gewalten im Himmel und auf Erden, sichtbare und unsichtbare. Gott herrscht als vollkommener König, Richter und Retter. Und Retter. Es heißt in Jesaja 33, 22, wir haben es gelesen heute Morgen, denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König, er wird uns retten. In Jesaja 16, Vers 5 heißt es, dann wird ein Thron in Gnade errichtet werden und auf ihm wird sitzen in Wahrheit, im Zelt Davids, ein Richter, der nach dem Recht trachten und die Gerechtigkeit fördert. Jesaja 16, 5. Und diese Verheißungen erfüllten sich. Sie erfüllten sich, weil Gott, ewiger König und Herr, sich in dem Sohn Jesus Christus dem Elenden, dem gekränkten Menschen zuwendet und ihn rettet. Dieser König wendet sich dem Elenden zu, dem Gekränkten. Darum heißt es in Psalm 10, schon Vers 13, du gibst auf Elend und Kränkung Acht, du. Du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Ah, wie wunderbar. Er nimmt es in die Hand. Du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Und dann heißt es im selben Psalmwort, der Herr ist König, immer und ewig. So kam der König der Retter. Er erniedrigte sich. Er nahm Menschengestalt an. Im Mutterleib einer Jungfrau, Maria. Lukas 1, 31, 33, der Engel sprach zu Maria von Jesus. Jesus heißt ja, Gott ist der Retter. Er sprach, der Engel, zu Maria und sagte, sein Reich wird kein Ende haben. Er wird regieren in Ewigkeit. Ankündigung der Geburt des Messias. Lukas 1, 33. Und dann kamen die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem. Sie wollten den neugeborenen König der Juden sehen. Sie sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie beten ihn an. Matthäus 2, Vers 2. Angebetet wird Gott in diesem König, geboren in Armut, in einer Krippe. In Jesaja 45, Vers 21 wird uns gesagt, sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen, sagt Gott in Jesaja 45. Er kam in diese Weltzeit, er nahm das Elend und die Kränkung in seine Hand und ging damit in das Gericht und in die Vertilgung der Ungerechtigkeit. Wenn doch Gott so herrscht, das ist jetzt die Frage. Wenn doch Gott so herrscht, warum noch immer, schaut euch rum, hört die Nachrichten, warum noch immer so viel Not, Ungerechtigkeit, Krieg, Trauer, Leid und so weiter? Warum? Wir dürfen Schönes und Gutes, Schweres und Tragisches erleben auf der Reise unseres irdischen Daseins, ja? Aber die einen erleben weniger und die anderen mehr. Insofern wir Menschen es eigentlich begutachten können. Als Jesus Christus, der König und Retter, in dieser Weltzeit war, da sagte er sehr deutlich, trotz der großen und vielen Wunder, die er tat, Jesus Christus, bei seiner Menschwerdung, er sagte ganz klar, Matthäus 28, Vers 18, mein Reich, König, allmächtiger König, er hat es bewiesen in den vielen Wundern bei seiner Menschwerdung. Mein Reich, sagt er, ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, 36. Obwohl ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, Vers 18. Er verabschiedet so seine Jünger. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Aber die Jünger, hatten sie es immer leicht? War es ein Leben, wo es immer so glatt ablief? Oh nein. Und darum wollen wir noch sehen, abschließend, des Königs Recht und Macht in meinem Leben. Des Königs Recht und Macht in meinem Leben. Es wird uns nämlich gezeigt, seine Macht bekundet sich darin, dass er uns herausreißt aus diesem argen Weltlauf. Er reißt heraus aus dem Reich der Finsternis und versetzt uns in das Reich seines Lichtes. Er führt in das Reich des Lichtes. Und in Johannes Kapitel 1 wird uns gezeigt, dieses Licht ist das Leben. Jesus Christus ist das ewige Leben. In Lukas 12, 32 heißt es, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Die Gemeinde der Gläubige, die an Jesus Christus glaubt, eine kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Lukas 12, 32. Kleine Herde, schwach, gebrechlich, aber Erbe eines wunderbaren Reiches. Und wer heute mit Zuversicht zum Thron seiner Gnade kommt, wird Barmherzigkeit erlangen. Gnade finden von ihm, dem Retterkönig, Hebräer 4, Vers 16, verheißen. Kommt mit Zuversicht von den Thron seiner Gnade. Jesus erzählte in Lukas 19 ein Gleichnis von einem erhabenen Mann, der zur Königswürde erhoben wurde, dieser Mann, aber die Bürger, die wehrten dem ab. Die wehrten sich dagegen, sie wollten nicht, dass er König sei. Sie sagen im Vers 14, Lukas 19, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Schon jetzt und heute, in dieser Zeit, findet ein entscheidender Herrschaftswechsel statt. Bei wem? Bei dem Menschen, der zum Retterkönig Jesus Christus kommt. Buße bedeutet, dass der Mensch endlich zugibt, dass er unter fremde Herrschaft geraten ist und nun sich Gottes Herrschaft zuwendet. Ihr Lieben, ich darf euch bezeugen, so geht es mir. Wie oft merke ich, dass da etwas Herrschaft sich bekundet und möchte Oberhand ergreifen in meinem Denken, in meinen Gefühlen, in meinen Aktionen. Ja, das merken wir, wenn wir Gottes Kinder sind, nicht wahr? Und dann geht es darum, dass wir immer wieder Buße tun und sagen, Herr, nein, all dem sage ich jetzt ab in deinem Namen und ich unterstelle mich deiner Herrschaft. Wie wunderbar ist es, dass wir so Stellung nehmen dürfen als Gotteskinder. Er ist der allmächtige Retter, der weiß, dass wir begrenzt sind in unserer Macht, aber er hilft uns weiter. Rettermacht des Königs, des Allmächtigen. Diese Rettermacht treffen wir wo an? Am Kreuz. Die Rettermacht, die Allmacht Gottes treffen wir an am Kreuz, dort auf Golgatha. Dort hing er am Kreuz, mitten in der Schuld und Ungerechtigkeit zwischen zwei Übeltäter hing er. Einer dieser Verbrecher wollte nur Hilfe für sein irdisches Wohlergehen. Bleiben wir dabei stehen? Irdisches Wohlergehen? Der andere Übeltäter, der tat Buße. Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst, sagt er. Lukas 23, 42. Für diesen Mann dort am Kreuz, der so ruft zu Jesus, der da hing neben ihm am Kreuz, der allmächtige König, für diesen Mann äußerlich änderte sich nichts. Es änderte sich nichts für diesen Übeltäter äußerlich, aber für ewig änderte sich alles bei dem Mann, alles. Er ging ein in das Himmelreich, in das Paradies der neuen Schöpfung Gottes. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Welt in dieser Zeit, sie wird sich nicht bessern. Sie wird sich nicht bessern. Aber Gottes Königskinder, bist du ein Königskind? Im Glauben an Jesus Christus? Aber Gottes Königskinder sind in dieser Weltzeit wie ein Licht in der Nacht. Wie Salz in der Fäulnis. Sie sind genannt Säule und Grundfeste der Wahrheit. Darum heißt es in Philipper 2, Vers 15, Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in dieser Welt. Die Königskinder, sie haben eine Ausrichtung, die entscheidend auf das ewige Reich ihres Vaters im Himmel ausgerichtet ist. So lehrte uns Jesus beten. Warum? Weil Gottes Heiliger Geist in uns wohnt, unterpfand zu dieser Königsherrschaft mit ihm zusammen als Königskinder. Sie trachten diese Königskinder nach dem, was droben ist. Nach dem, was droben ist. Ich möchte das lesen in Kolosser 3, Vers 1. Kolosser 3, Vers 1 bis 4 lese ich. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, König auf dem Thron. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wie wunderbar ist es, wenn wir solche Hoffnung vor Augen haben und alles, wonach wir mit Sorgen uns ausrichten auf dieser Erde, das brauchen wir mehr oder weniger. Alles, was wir mit Sorgen uns wo wir uns darauf ausrichten, ja, ich brauche noch dieses, ich brauche noch jenes und wir machen uns unsere Sorgen. Gott weiß es. Er sagt in Matthäus 6, er kennt unsere Bedürfnisse. Er weiß, was wir brauchen. Gott weiß, was für uns am besten ist und will uns beistehen. Er will uns beistehen in seiner Allmacht und Fürsorge. Darum sagt er uns, trachtet, ja, trachtet, aber vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das wird uns gesagt in Matthäus 6, 33, wiederholt in Lukas 12, 31, 32. Möge Gott dich und mich uns so ausrüsten mit diesem Vertrauen ihm gegenüber und dass wir unter der Herrschaft dieses Königs wirklich das erleben dürfen. Er ist treu und sorgt für mich. Wir beten. Vater im Himmel, du hast uns gelehrt, durch Jesus Christus zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So wie im Himmel, so auf Erden. Und wir danken dir, Herr, dass du heute auch durch dein Wort zu uns redest und geredet hast. Und du willst weiter, Herr, dieses Wort segnen in unseren Herzen, dass ich es mitnehme, dass wir es mitnehmen. Erinnere uns daran durch deinen Geist. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass diese Hoffnung, die in dir ist, uns begleitet im Alltag. Da, wo wir hingestellt sind und leben. Und Herr, wir preisen dich, dass wir auf deine Stimme hören dürfen. Denn du bist der, der Recht hat und über allem steht. Alle Geschicke, all das, was geschieht auf dieser Erde in dieser Zeit, du bist der König über allem. Und wir preisen dich. Danke für dieses Werk, wo du uns herausgerissen hast aus dem argen, bösen Weltlauf. Ja, du hast uns versetzt in die Realität deines Reiches, das ewig ist und das ewig bleibt. Herr, wir danken dir für dieses Erbe, das uns niemand nehmen kann, das uns bereitet ist in deiner Herrlichkeit. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass alle die, die du schon abgerufen hast aus dieser Zeit, diese Herrlichkeit schauen dürfen. Wir preisen dich, das Lamm Gottes, für deinen Opfertod am Kreuz auf Golgatha, wo du, Herr Jesus, in die Not, in unsere Not, in meine Not gekommen bist und hast uns freigekauft. Wir danken dir dafür. Nun bitte ich dich, Herr, begleite uns, wenn wir auseinandergehen, dann nachher. Danke, dass du uns die Aufträge gibst, in die du uns stellst. Du weißt auch, mit welchen Sorgen dass die einen und anderen hierher gekommen sind, was uns beschäftigt momentan. Du kennst das alles im Detail. Wie dankbar sind wir, Herr Jesus, zu wissen, dass du auch da wirklich die Dinge in die Hände nimmst. So wie wir es gelesen haben. Herr, wir befehlen uns und all das, was uns besorgt, dir an und wollen dir, unserem himmlischen Vater und König, Retter in Jesus Christus vertrauen. Amen.
Vielen Dank, Roland, für diese Predigt.